So, ich begrüße Sie zum letzten Vortrag in diesem Strang. Skriptsprachen, jetzt eine sehr mächtige Skriptsprache, A für spezielle und auch für ganz allgemeine Anwendungen und so fort.
Dankeschön. Also Sie müssten mich jetzt auch hinten hören. Ja? Gut. Ja. Also als erstes, bevor ich anfange zu reden, möchte ich den Veranstaltern nochmal danken. Ich komme hier relativ oft her in die alte Heimat und komme immer gern zum Linux-Tag und finde das eine gute Sache mit dem Engagement über die Jahre hinweg. Das vorweg, damit ich es auch nicht vergesse. Ja, danke. Dann als zweites, ich habe 2009 schon mal einen Vortrag zur R gehalten. Da war das wesentlich kleiner, war im Nachbarraum und man sieht, dass mir dieser große Raum gegeben wurde, ist leider nicht ganz gefüllt. Aber gut, das ist bei dem Thema auch nicht ganz zu erwarten. Ich habe zwar vermieden, also wer aufmerksam meine Sachen gelesen hat, hat gemerkt, ich habe Statistik sehr defensiv verwendet, weil das leider Gottes einen schlechten Ruf hat, wie ich finde, zu Unrecht. Brian Ripley, einer der Chormitglieder vom R-Team und Statistiker von Haushaus, hat gesagt, die Statistiker waren schon immer schlecht im Marketing und dass ihnen die Informatiker auch die Butter vom Brot stehlen. Also gerade dieser ganze Machine Learning Bereich, das ist eigentlich Statistik. Das ist das, was Statistik schon seit seiner Existenz versucht zu machen, zu lernen aus Daten, das Richtige rauszuziehen. Und ja, die dicken Funds, die dicken Unterstützungen schnappen da eher die Informatikabteilung weg. Ich will mich auch gleich noch mal kurz für den Titel entschuldigen, weil ich habe da sehr hart gedenglischt. Das gefällt mir im Allgemeinen selbst nicht besonders. Aber ich habe lange überlegt, wie ich den letzten Teil auf Deutsch hinkriege, dass es genauso kurz und prägnant wirkt. Weil genau das ist es. Eigentlich haben wir meistens so einen Datenhaufen da sitzen. Daten sind ja, wie es so heißt, das neue Öl der Wirtschaft. Jeder sammelt das, jeder möchte das haben. Aber Daten sind einfach Schrott, wenn man nicht was Sinnvolles damit anfängt, wenn man in diesem ganzen Datenwust nicht wirklich Informationen gewinnt. Ich habe noch so ein kleines Zitat vorausgeschickt, das ist allgemein zur Wissenschaft gesagt, aber das gilt generell, auch zu diesem Datenhaufen. Die komplette Beschreibung wäre dieser Haufen an sich mit all seinen momentanen Abweichungen, aber was ich eigentlich suche, ist Vereinfachung in dem Ganzen. Also wenn ich einen Messwert habe, messe fünfmal, messe immer was Verschiedenes, eigentlich will ich den Effekt dahinter, die einfachste Erklärung. Dafür habe ich Schätzer, wie zum Beispiel Mittelwert oder Median. Das ist meine einfache Erklärung, die ich suche. Aber bei dieser Vereinfachung, und das gilt generell, ist eigentlich mehr philosophisch, muss ich auch aufpassen, dass ich mein einfaches Modell auch immer wieder mal in Frage stelle, ob meine Grundannahmen so noch stimmen. In diesem Vortrag versuche ich auch so ein bisschen einen schwierigen Spagat. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Auf der einen Seite versuche ich Einsteigern was zu bieten und zu zeigen, dass es sich lohnt, sie davon zu überzeugen, mal einen Blick drauf zu werfen auf R, sie davon zu überzeugen, dass Statistik wirklich was Schönes sein kann. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, das über die Praxis zu lernen. Ich habe medizinische Informatik studiert, in Bioinformatik promoviert, ich hatte Statistikvorlesungen. Und das ist unheimlich schwierig, da wirklich so einen Funken mitzunehmen. Also es werden einem viele Modelle präsentiert, das wirkt relativ trocken. Manchmal ist es noch so, dass der, der die Vorlesung hält, dabei selber gähnt und nicht so ganz motiviert ist. Da sind viele Studenten rausgegangen und haben Statistik abgehakt. Marketing, wir hatten es vorhin schon davon. Als ich dann in die Promotion gegangen bin, ging es um Genexpressionsarrays. Das ist ein riesiger Datenwust, ein Datenhaufen. Und gerade die Mediziner, die damit erkennen wollen, ob jemand gefährdet ist für Brustkrebs, für Ähnliches, die sind vollkommen überfordert mit den Daten, auch die Biologen. Von Haus aus haben sie oft sowieso ein Problem ein bisschen mit Mathematik, mit Zahlen, mit solchen Dingen. Und die sind dann sehr dankbar, wenn jemand kommt und ihnen dabei hilft. Und so habe ich im Prinzip aus der Praxis her heraus das gelernt, dass Statistik eine tolle Sache ist, dass Statistik in allen Bereichen wichtig ist und reinkommt, also ob es in der Physik ist, bei Messwerten oder allgemein. Ich habe eine kleine Aufteilung gemacht. Jambers ist ein solches Mastermind hinter der statistischen Software, einer, der da viel gemacht hat. Ich habe das mal aufgeteilt, die wichtigen Dinge. Man muss Daten einfach explorieren können mit der Software, die gestrickt wird. Aber auf der anderen Seite muss die Software auch vertrauenswürdig sein. Aufgrund dieser Dinge, die wir da berechnen, werden wichtige Entscheidungen getroffen. Also in meinem Bereich, der eher biomedizinisch ist, wie wird der Mensch behandelt? Bringt das neue Medikament einen Vorteil oder nicht? Oder bringt sogar mehr Nachteile? Also wichtige Entscheidungen. Und entsprechend muss das aufgrund dessen, auf dem es passiert, muss valide sein. Es ist zum Großteil auch aus diesem Grund reguliert. Da kommen wir wieder in Richtung Zertifizierung. Für diesen Vortrag, ich habe es schon angedeutet, ich versuche es etwas breit zu explorieren, also auch ein bisschen breit über R zu gehen, ein paar Einblicke zu geben, an manchen Stellen so ein bisschen reingucken zu lassen. Und Sie sollten das mal an sich vorbeiziehen lassen, so ein bisschen was im Hinterkopf behalten. Und wenn Sie dann auf Daten stoßen, irgendwann sagen, nicht das Excel rauskramen oder das Kalk, vielleicht mal auf R schauen. Wen habe ich denn hier im Raum sitzen? Wer ist Entwickler? Mal bitte Hände hoch. Aha. Ist jemand eher Anwender für den statistischen Bereich? Aus dem biostatistischen Bereich, also Klinik etc.? Ja, genau, kleiner. Gut, wollte ich nur mal wissen. Also gerade im Uniklinikum Tübingen wird er auch recht weit eingesetzt. Nur so für die Leute. Oh, das auch noch. Gut, gehen wir mal weiter. Zu meiner R-Biografie. Ich habe 2003 angefangen mit meiner Promotion und da war die Entscheidung, auf welcher Grundlage. Ich habe mir ein paar freie Systeme angeguckt, die vielleicht dafür taugen, unter anderem Octave, R. Und meine Entscheidung war dann klar für R, weil einfach die Community dahinter viel größer war. Ich würde sagen, noch ist, ja, deutlich eigentlich noch ist, aber damals auf alle Fälle. Dann habe ich selbst dafür Vorlesungen betreuen dürfen, also gerade die Microarray Bioinformatik Vorlesung. Insgesamt sind viele Bioinformatiker in die R-Schiene gegangen und dieses Projekt Bioconductor ist sowas, wo sich Bioinformatiker ausgetobt haben, was man auch erkennen kann am Code. Aber dazu komme ich dann nochmal später. 2008, 2011 habe ich meinen Postdoc-Zeit an der Augenklinik in Tübingen verbracht und dann so ein Paket geschrieben. Hat es nicht in die freie Wildbahn geschafft, aber intern haben wir es ganz gut verwendet. Seit 2011 bin ich in die Industrie gewechselt und bin da tagtäglich eher auf dem Microsoft-Stack unterwegs, aber R benutze ich noch sehr viel, wenn ich irgendwelche Daten habe, die ich selbst anschauen muss. Also wir machen Sachen, die auch für Unis, Max Planck und Pharma interessant sind. Und wenn ich da Daten habe und überprüfen muss, ob unsere Applikationen, die wir schreiben, in Ordnung sind und das Richtige tun, dann ziehe ich auch noch R raus. Außerdem habe ich noch so ein bisschen ein persönliches Projekt mit der Psychiatrie zur Alzheimer- und Demenzforschung. Da kommt R dann auch immer zum Einsatz. Und das ist ja das Schöne. Also wenn ich irgendwie als Patient in die Klinik laufe und die lesen dann, was ich tue und was ich mache, dann höre ich recht oft von den Ärzten, hätten Sie da noch freie Kapazitäten? Ich habe da noch ein paar Studien, die auszuwerten sind. Also der Bedarf ist da in der Klinik. Was ist überhaupt R? Da tut man sich auch so ein bisschen schwer. Es ist eigentlich eine Sprache, eine DSL für Mathematik, für Statistik. Aber das wird der Sache nicht gerecht, weil R ist auch dieses ganze Paket und dieses riesige Ökosystem, die vielen Packages, die dafür existieren. Und man muss ja die komplette Pipeline abdecken, das heißt eben vom Arbeiten mit Daten, vom Bearbeiten der Daten, das ist ja sowieso überhaupt der Hauptteil. Also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, hauptsächlich hantiere ich mit den Daten rum und bringe die erstmal in eine Form, dass ich sie wirklich auswerten kann, dass ich sie durch statistische Modelle oder in statistische Modelle hineinjagen kann. Ganz wichtig sind die Rechnereien, Matrizen braucht man hoch und runter, das ist klar, und natürlich für die Exploration auch viele Visualisierungen. Also der Mensch ist geprägt, ist ein visuelles Tier. Und wir hatten einen Gastwissenschaftler aus Kalifornien, der R nur gemacht hat, nicht wegen der Statistik, sondern wegen der Visualisierung. Der hat seine ganzen Plots mit R gemacht. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Gibt es ja noch andere Tools zum Plotten, aber der meinte, da gibt es so viel und das reicht für ihn als Grund aus. Und mit der Visualisierung hatte ich selbst so einen persönlichen Aha-Effekt. Ich habe eine Software geschrieben, die Gesichtsfelder markiert, also von Untersuchungen von Gesichtsfeldern und die Abweichung von dem normalen Gesichtsfeld. Dabei kam ich auf die Idee, diese Visualisierung so ein bisschen zu ändern, also den Farbwert anders zu nehmen. Und als ich dann den Ärzten das gegeben habe und sie die ganzen Gesichtsfelder angeschaut, habe ich gemerkt, oh, weil die plötzlich angefangen haben, Schlussfolgerungen aufgrund dieser Visualisierung zu machen, die ich so nicht im Hinterkopf hatte. Ich hatte ja Daten im Kopf, nicht diese Visualisierung. Ich habe das anders gesehen und dann fing die plötzlich an, die Farbe, die ich etwas dunkler wegen dem Kontrast gewählt habe, das ist schlimm an der Stelle. Also da müssen wir behandeln. Und da bin ich wieder ein bisschen zurückgekommen und habe gedacht, Ärzte sind sowieso konservativ, du musst auch ein bisschen konservativer werden und solche Sachen sehr schonend. Und sie haben dann immer mit mir geschimpft, überhaupt bei den Studien, wenn ich Auswertung gemacht habe und ich habe dann erklärt, das ist so und wie ein P-Wert wirklich zu interpretieren ist, habe ich dann oft den Vorwurf gekriegt, was denn nun, ist der krank oder ist der nicht krank? Du sprichst ja schon wie ein Politiker. Aber ja, Statistik ist halt so eine Sache. Man hat gewisse Annahmen und das muss man im Hinterkopf behalten. Das ist mitunter dann nicht die absolute Wahrheit, sondern das, was wir uns davon vorstellen. Die Geschichte von R ist sehr interessant. Es startete als Studienprojekt in Neuseeland durch die beiden Herren hier, Bob Gentleman und Ross Ihacker. War eine Seminararbeit, also geplant für ein Semester lang, und das hat sich aber so bewährt, sie haben das selbst eingesetzt und hat sich so entwickelt und ist zu dem geworden heute. R selbst hat einen funktionalen Anteil, kann man vielleicht schon so ein bisschen an dem Bild sehen. Und meine Erfahrungen waren, dass das zumindest den damaligen Informatikstudenten ein bisschen Probleme bereitet hat. Die waren sehr in dem OOP-Gedanken. Die taten sich oft schwerer mit R als ja, Mathematiker oder Physiker, die da ab und zu dann mit drin sitzen hatten. Denen fiel das leichter. Wie gesagt, vom Start als studentisches Projekt, dann gibt es natürlich auch den CAN, also ähnlich wie beim CETAN und CPAN, gibt es dieses große Archiv für die ganzen Packages. Ein wichtiger Punkt, wenn man in die Geschichte schaut, war Wien. Das war so der nächste Standort, an dem sehr viel gemacht wurde und sehr viel entwickelt wurde. Dort wurde dann auch die R Foundation gegründet, die erste R-Konferenz. Und dann natürlich, ich würde sagen, das ist das Red Hat von R, Revolution Analytics, das sich rund darum um R gegründet hat. Ein wichtiger Punkt für R war diese FDE-Zulassung, weil das war bis zu diesem Zeitpunkt immer so eine Sache. Der große Konkurrent, würde ich sagen, von R, der Platzhirsch ist SAS. Und wer das kennt, Das ist ein riesiges Gerät. Ich selbst hatte die Chance, ein halbes Jahr damit zu arbeiten. Ich habe es nicht besonders gemocht. Es ist relativ altbacken. Musste aber zugeben, dass es noch einige Dinge hat, die er nicht hat. Aber in vielen Punkten hat er aufgeholt. Aber ein wichtiger Punkt war eben diese Zulassung, damit die Auswertung, die eingereicht werden, auch von der FDA angenommen werden und zugelassen. Die gestiegene Bedeutung konnte man dann sehen, dass es in solchen Medien wie der New York Times hochkam, dass Microsoft Revolution Analytics gekauft hat am Ende, es im SQL-Server direkt unterstützt und auch ein Toolset für Visual Studio anbietet. Also er hat enorm zugenommen in seiner Bedeutung. Das hat mit den Dingen zu tun, zu denen ich gleich noch kommen werde. Ein weiterer Ausdruck ist dieses Ranking IEEE. Das sind die Ingenieure. Das ist eigentlich was ich so nicht ganz erwarten würde, dass es noch vor MATLAB liegt. SAS sowieso. Und selbst im TIOBE, das ist so ein allgemeines Ranking, kommt es vor MATLAB zum Zug. 2015 hat man mal so die Artikel genommen und mal durchgeschaut, welche Statistiksoftware wird am meisten verwendet. Und da liegt er auf Platz 2, davor nur noch SPSS. Das ist häufig günstiger als eben SAS. Oder deutlich günstiger. Deshalb wird das öfter gekauft in den Kliniken. SAS kommt allerdings gleich dahinter. Und woran liegt das? Natürlich an Big Data, Internet of Things, an diesen riesigen Mengen. Da kann ich gleich anknüpfen. Vorhin war ein Vortrag zum autonomen Fahren. Da sind wir auch auf dieses Thema gekommen. Seit 2008 gab es große Durchbrüche mit Deep Learning. Kommen zwei Dinge zusammen. Wir haben enorme Mengen an Daten da und man hat neuronale Netze jetzt so gestaltet, dass sie wirklich viele Hidden Layers haben, viele versteckte Schichten. Neuronale Netze waren schon mal da in den 90er Jahren. Hat dann nicht so geklappt. So ein Gedanke war, ich kann eine Hidden Layer machen und ist doch egal, mache ich die eine Hidden Layer groß oder mache ich viele Hidden Layer. Und dann hat man in den 90ern auch gesagt, man hat auch nicht die Rechenpower, man macht halt diese Hidden Layer dann größer. Daran haben einige nicht geglaubt. Ein Lehrstuhlinhaber in Kanada hat er die neuronalen Netze nicht aufgegeben und hat eben mit Rechenpower diese tiefen Netze konstruiert. Sein Bruder ist bei Google. Und sie haben dann eigentlich die Durchbrüche 2008 erreicht. Also da gibt es so eine Challenge, Objekte zu erkennen in Bildern. Und mittlerweile sind da die künstlichen Intelligenzen besser als Menschen im Erkennen. Also ich finde das auch spannend. Ich habe ja solche Ticker, die ich da täglich Nachrichten reinkomme und die ich lese, wie das gestiegen ist. Also heutzutage kommt fast täglich irgendein Ticker über KI-Systeme rein. Und viele halten das für die nächste disruptive Technik. Sie wissen, es gibt so einen Zyklus, so einen 10-Jahres-Zyklus in der IT, Mainframe, Mikrocomputer, PC, Internet, iPhone oder Smartphone. Und jetzt, das war 2007, 2017, wären wir wieder dran. Und deshalb gucken einige rum und denken, was könnte es sein? Und das ist ein guter Anwärter. Deshalb investieren die auch alle. Ob Cortana, Siri. Oder das ist ein interessantes Projekt von IBM. Die versuchen, neuronale Netze direkt im Silikon unterzubringen, um halt auf weniger Wattzahlen zu kommen, wenn sie am Ende rechnen. Durchbrüche geben Ihnen recht. Ich fand diesen Artikel so schön vom Deutschlandfunk letztes Jahr. Ohne Verstand ans Ziel, autonomes Fahren. Ist wirklich so eine Kernzeile. Lise Dohl, der verloren hat gegen eine künstliche Intelligenz in Go. AlphaGo war die künstliche Intelligenz. Und die neueste Runde dazu AlphaGo ist ja immer noch so ein Spiel. Das heißt, alle Informationen sind offen. Auch für die KI ist die Information offen. Deshalb die nächste Herausforderung war Poker. Weil das ist sehr nah an dem, was Menschen so im täglichen Leben haben. Wir haben nicht alle Informationen. Wir müssen schließen. Andere versuchen zu zocken oder uns zu täuschen. Und deshalb war das der nächste Meilenstein. Und die künstliche Intelligenz hat die menschlichen Pokerspieler ziemlich versenkt. Deshalb machen sich im Silicon Valley einige Leute Sorgen, unter anderem Elon Musk, das ist der Mann hinter Tesla, hinter SpaceX, einer, der seine Finger überall drin hat, aber auch so ein bisschen als Philanthrop wirkt und wirken will. Und deshalb hat er diese Initiative gegründet, um Daten offen zu halten, um das nicht einigen Firmen zu überlassen, was da passiert in dem Bereich. Also vielleicht mal ein interessanter Punkt. Sie können es jetzt hier nicht lesen, aber dann, wenn Sie drauf gucken, das ist dieser Hype-Zyklus von Gartner, den Sie jedes Jahr rausgeben und so ein bisschen feststellen wollen, wo sind wir in diesem Hype-Zyklus, mit welcher Technologie. Und da ist natürlich künstliche Intelligenz, Machine Learning gerade hier. Virtuelle Realität steht kurz vor der, ja, dass es sinnvoll in die Produktion geht. Hier ist Augmented Reality, das wäre so HoloLens und dieses ganze Einblenden in den normalen Raum. Und hier noch ganz am Anfang ist sowas wie Smart Dust. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, das ist so das Internet of Things nochmal minimiert. Es geht darum, man hat kleine Silikon-Kiesel-Staubkörnchen, die man dann praktisch in die Luft verteilt und die messen irgendwas und funken zurück. Gab es vor 3 Jahren vom MIT von einer Gruppe ein Paper dazu, die haben sowas gebastelt in einfacher Form. Mal sehen. Man stellt sich vor, man schmeißt das einfach in den Wind zum Beispiel und schaut dann, wie die Strömungen sind, wie ist die Belastung der Luft an diesen Stellen. So. Das sind so die Fantasien, die man damit hat. Also zurück zu R. Das war so ein bisschen der Versuch, Sie zu motivieren, dass diese ganze Datengeschichte wichtig ist. Und auch im Übrigen für Entwickler. Also künstliche Intelligenz, es wird zurzeit auch sehr gepusht. Microsoft mit seinem Bot-Framework, Facebook hat auch entsprechende Bibliotheken, dass sich Entwickler damit beschäftigen sollen. Was kann man mit R machen? Hier auch so ein paar Bilder, heißt ja immer. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein bisschen schöne Darstellungen. Kann natürlich das machen, was man auch mit anderen Paketen so zeigt, dreidimensionale Daten oder dreidimensionale Formen. Das ist so eher das, was dann für die Statistik interessant ist. Sie haben so einen Konturplot mit verschiedenen Daten, können dazu noch seitlich Dinge setzen. Ja, ich gehe es einfach mal durch. Das ist ggplot2, so eine Bibliothek, die sehr viel eingesetzt wird und, wie ich finde, auch schöne Grafiken erzeugt. Hier ist jetzt der Datensatz nicht gezeigt, sondern nur dann die entsprechende Regressionsgerade. Das ist keine Gerade in dem Fall, eine nichtlineare Regression mit dem Konfidenzbereich. Also, wo werde ich sein? Ist eine nette Geschichte. Man kann natürlich auch Karten, Daten auf Karten darstellen. Neuseeland war ja ein wichtiger Bereich für R, also oft werden dann solche Beispiele noch genommen aus diesen Ländern. Das sind Erdbeben, die aufgetreten sind mit ihren jeweiligen Stärken dort. Eine Darstellung, die mir besonders gefällt, der Boxplot ist da, um eine bessere Abschätzung zu haben, grafisch vom Verlauf, von der Verteilung der ganzen Punktwolke. Einen Schritt weiter gehen diese Violin-Plots. Also hier sieht man tatsächlich schön, wie der Verlauf ist. Das ist einfach die Verteilung gespiegelt an der Stelle. Und man kann da sehr gut sehen, hat man eine zweizipflige oder ist es wirklich wie so eine Gausskurve hier. Kann man auf einen Blick sehen. Wenn man ein zirkuläres Problem hat, sind solche Darstellungen auch ganz nett. Das einfach auf so einem Kreis mal darzustellen. Windrosendarstellungen gehen auch. Korrelationsellipsen ist immer ganz nett. Wenn ich multidimensionale Datensätze habe, das ist ja häufig das Problem, viele Dimensionen, wie bringe ich das auf Papier oder auf so einer Darstellung unter? hier, indem ich die einzelnen Dimensionen nebeneinander stelle. Und gerade wenn ich so eine Korrelation habe mit sich selbst, ist natürlich perfekt. Sie können das hier nicht erkennen, das ist das Gewicht. Und hier unten ist zum Beispiel der Verbrauch, ist ein Autodatensatz, einer dieser berühmten, der immer zum Darstellen genommen wird. Und Sie sehen hier eine negative Korrelation relativ gut. Man kann auch das noch ein bisschen weiter treiben, wenn man bastelt. Da sich sowieso die Darstellung oben und unten wiederholt, kann man sagen, man plottet hier einfach die Daten, dass man nochmal den Eindruck hat, wie die Daten an sich sind. Hier hat man die Korrelationsellipse und macht so einen nicht-linearen Scatterplot-Smoother beziehungsweise eine Regressionsgerade rein. Und dann sieht man auch schon sehr schön, ob sich lohnen wird, da eine lineare Regression zu versuchen oder ob das vergebliche Liebesmühe ist. Oder ob das ganz anders aussieht, ob man hier zwei ansetzen muss, zum Beispiel. Aber das ist sowas Übliches. Ich habe einen Faktor, nachdem ich nochmal aufteile, schaue mir die Verteilungen an. Das ist so eine Methode, die ich sehr schön finde, Quantilregression. Wenn man da einen größeren Eindruck hat, man hat Datensätze über eine Zeit und kann hier eine Regression machen für zum Beispiel das 25% Perzentil, also das erste Quartil, und sieht, 25% liegen immer drunter. Hier oben die 75 und hier ist praktisch der Median. Das Ganze oben nochmal gerade gezogen. Also, ich finde das immer, wenn man es machen kann, wenn man genügend Daten hat, finde ich eine gute Darstellung oder eine gute Methode, um zu wissen, wie sein Datensatz aussieht. Ich kann das Ganze geografisch darstellen. Das sind jetzt die 2004 Wahlen und Republikaner rot, Demokraten blau, und dann sieht man die entsprechenden Blocks, wie gewählt wurde. Man sieht hier zum Beispiel Kalifornien, relativ großen Block in blau. Kernel Density Estimators, also Abschätzung für entsprechende Verteilung. Auch im Dreidimensionalen kann man Plots machen. Was sind die Stärken von R? Es ist frei, das als erstes. Sie können es installieren, benutzen. Und wenn Sie mal statistische Software kaufen mussten, dann wissen Sie auch, was die kostet. Also gerade SAS ist ziemlich teuer. Und ich durfte auch eine Zeit lang Jump verwalten. Wir hatten dann Studenten, die eben eine Lizenz brauchten. Da hatten wir einen gewissen Pool. Und wenn das wechselte zwischen Studenten, musste ich jedes Mal in Heidelberg im SAS-Institut anrufen und den Key umschalten lassen und ließ sich kein besseres Verfahren finden. Also die sind auch nicht sehr kooperativ an der Stelle dann. Haben es einfach nicht nötig. Ein Vorteil ist auch die große Menge an Packages. Es lohnt sich, wenn Sie irgendeine Idee haben, was man machen könnte oder irgendeine Darstellung oder Sie haben es irgendwo gesehen, dann suchen Sie einfach mal nach, ob es ein Package dazu gibt. Also ich mal sehen, ob ich noch zur Demonstration komme. Ich hatte letztes Jahr eine Vorlesung übernommen für Software Advanced Engineering und ja, habe mir ein paar Themen überlegt gehabt, habe die Studenten aber auch fragen wollen und habe so eine Umfrage gemacht. Und da hatte ich eine gewisse Vorstellung, wie ich das darstellen möchte. Und so hatte ich es mal vor ein paar Jahren programmiert und dachte mir, das muss es doch auch geben. Habe ich gesucht und gefunden. Also es war dann am Ende war so ein Code für eine schöne Darstellung. Lohnt sich auf alle Fälle danach zu gucken. Man kann es auf alle Fälle gut erweitern. Ein bisschen problematisch wird es, wenn es sehr viel Code wird. Also wenn man eigentlich mit Software-Engineering-Methoden rangehen muss. Aber das meiste, was man mit R macht, sind sowieso übersichtlich. Deshalb vorhin vielleicht die Anmerkung mit den Skriptsprachen passend an der Stelle. Und deshalb war ganz wichtig dieser Package-Mechanismus, der dafür gesorgt hat, dass R überhaupt so groß wird. Wenn es den nicht gibt, diese Modularisierung, wäre es nicht gegangen. Es ist eine Lernkurve dabei, das muss man zugeben. Habe ich auch immer an den Studenten gesehen, Aber wie gesagt, jemand, der vorbelastet ist mit anderen Programmiersprachen, so im OOP-Bereich, der tut sich da oft schwerer als jemand, der ja, entweder von einfachen Sprachen kommt oder aus einem anderen Bereich. Achso, und das noch Deep Learning, weil wir es vorhin gerade hatten. Da hat Python natürlich mächtig aufgeholt. Und da rennt er in dem Bereich ein bisschen hinterher. Muss man auch zugeben. Aber es tut sich auch was. Wenn man einsteigen will, welche Quellen? Das Beste ist die Projektwebseite. Die Manuals sind auch nicht schlecht, die dazu sind. Also dort kann man einsteigen. FAQs. Schön, wer sich so ein bisschen mehr dann dafür auch interessiert, ist das R-Journal. Das ist ja wie eine herausgegebene Zeitschrift, in der dazu veröffentlicht wird. Sonstige Quellen würde ich ganz oben das empfehlen. Das ist ein Blog. Da kriegt man oft auch ganz, ganz nette Anregungen, wenn man da ab und zu vorbeischaut, wie man was darstellen kann, wie man was machen kann. Im Netz, eine Sache ist noch dieses Buch von Paul Morel, der eine Seeländer, der die Grid Engine geschrieben hat, also die Darstellungsengine in R. Das ist auch nicht schlecht. Und jemand, der einsteigen will oder sich ein bisschen damit beschäftigen will, mit Lernen, dem würde ich dieses Buch ans Herz legen. Das gibt's auch frei im Netz. Und die Autoren haben dazu auch auf YouTube eine ganze Reihe veröffentlicht. Lohnt sich auf alle Fälle. Auch gerade Informatiker, die so ein bisschen in dem Bereich einsteigen, weil es gibt viele Fallstricke, an die man nicht denkt. In der Statistik kann man sich selbst auch sehr schnell ins Knie schießen bei größeren Sachen. Mittlerweile gibt es sehr viel auf Stack Overflow und natürlich googeln. Wobei googeln früher schwierig war, weil auf R kamen halt tausende Sachen. Das musste man dann irgendwie mit Statistik oder was kombinieren. Mittlerweile ist es so, dass die R-Hits relativ weit oben kommen, dass man nicht mal mehr das machen muss. Als Einstieg würde ich auch das empfehlen, in Deutsch von Uwe Ligges aus Dortmund, Statistiker. Das ist ein nettes kleines Buch für den Einstieg. Das ist eher was für jemand, der dann richtig reingehen will und programmieren, den Genders. Springer hat sich dem sehr gewidmet. Sie haben eine ganze Reihe aufgesetzt, mittlerweile 62 Titel. Also da sieht man schon die Breite. Es reicht von Wavelet-Analyse, Wavelet-Geschichten über Dynamik, also Differentialgleichung, die man damit lösen kann. Also auch diese ganzen MATLAB-Geschichten kann man da drin behandeln. Und bis hin halt zur Bioinformatik, Biostatistik. Und wer so ein bisschen eher aus dem Anwendungsbereich kommt in der Klinik, den ist das Buch empfohlen, ist so ein Standardwerk, was da viel benutzt wird und was seit einigen Versionen auch auf R aufsetzt, von dem, was wir erläutern. Grundlegende Konzepte, ich hatte es vorhin schon angesprochen, hat einen funktionalen Kern. Ich hatte mal einen Studenten, der gemeint hat, da stimme ich nicht zu, das war jemand, der sich sehr im Haskell-Umfeld und allem umgetan hat. Er hat aber dann nach ein paar Wochen schon zugegeben, doch, er muss mir zustimmen. Ich darf das sagen, es ist auch eine funktionale Sprache. Es hat aber auch OOP. Und dieses OOP ist relativ leichtgewichtig. Aber ich gehe noch drauf ein. Ein wichtiges Konzept sind die Data Frames. Das sind einfach Matrizen, ich zeige sie nochmal, mit Spalten, also praktisch wie so eine Datentabelle. Dieser Mechanismus der Data Frames hat sogar nach Python geschafft. Als Pandas ist das alles portiert worden und ist jetzt dort das Panda-Package, schon seit einiger Zeit. Über Komponenten hatte ich schon gesprochen, Open Source auch, und ja, Algorithmen-Interfaces erklärt sich von selbst. Falls ich jetzt einfach irgendwo erstarte, auf Linux lande ich halt dann zum Beispiel in der Konsole, wo ich Eingaben machen kann. Ich habe einen Workspace, einen Arbeitsbereich, in dem ich mich umtue. Ich habe eine History und Image. Ich kann jedes Mal das, was ich behandelt habe, abspeichern und kann es automatisch reinladen. Das ist mit dem Image gemeint. Also wie man auch die Kommandozeilenarbeit kennt von Linux. Wichtig ist zu wissen, wie hole ich mir Hilfe, wenn ich das erste Mal aufmache, also direkt in R. Als nützlich hat sich erwiesen, das apropos. Wenn ich den Befehl nicht kenne, sondern weiß nur noch, da kam ein Teil vor, dann kann ich das eingeben und dann kommt eine ganze Liste, was er da findet. Und dann habe ich meistens schon die Assoziation, was es gewesen sein könnte. Kann direkt fragen, dann nach dem Befehl mit dem Fragezeichen davor. Und zum Beispiel auf Linux beantwortet es mir dann das direkt in der Konsole. Auf anderen Systemen macht das dann mein Browser auf und ich kann mir dann die HTML-Hilfe dazu anschauen. Google, wie gesagt, was auch immer hilfreich ist, sind die Demos. Zu vielen Packages haben die Autoren Demos dazu geliefert. Die kann man einfach ablaufen lassen und dann kriegt man schon mal einen Eindruck. Dann zeigen sie einem diverse Dinge, die man in dem Package machen kann. Vignetten sind Tutorials in PDF-Form. Die liefern meistens auch Autoren dazu. Und die kann ich dann auch durchgehen. Oder halt, das Beste ist immer, man hat irgendeinen Kollegen, der sich mit sowas auskennt und dann geht man hin und fragt. Wenn man über den Erstkontakt hinaus ist, oder man kann eigentlich auch gleich darin starten, was sich so zum Standard entwickelt hat mittlerweile, ist das RStudio. Ich habe auf der Kommandozeile angefangen, dann habe ich lange Zeit dieses Eclipse-Plugin verwendet, aber mittlerweile ist eigentlich RStudio so das unter allen Systemen, ist auch für alle Systeme verfügbar. Das ist ein neuer Player sozusagen. Ich selbst habe es nur mal installiert, reingeguckt und gesehen, ist so ähnlich wie RStudio. Ich habe noch mal vor, mir das näher anzugucken, aber kann ich deshalb noch nicht viel dazu sagen. Ist auch noch nicht ganz im finalen Zustand. Sie sind da noch am Entwickeln. Wer Emacs mag, das gibt es natürlich auch schon lange. Und Jaguar, also JGR, ja, kann man sich auch anschauen. Aber ich würde, wie gesagt, zum RStudio raten. Der Kern von R, wir haben Datentypen, die verschiedensten numerischen Datentypen, logische, komplex und natürlich Character. Und in den Klammern dahinter sind dann Beispiele dafür, wie man das belegt. Logische Daten, True, muss man entweder so schreiben oder kann auch ein großes T nehmen, also kein kleines. Über so diverse Dinge stolpert man immer, wenn man mehrere Sprachen benutzt, aber das lässt sich dann auch gut erledigen. Speichermodus. Wichtig ist der Typ Faktor, ist immer so eine Sache, ist der kategoriale Datentyp, also wenn Sie verschiedene Level haben, und der ist ein bisschen kompliziert. Sie geben zum Beispiel an, es hat irgendwas rot und blau als Farbe. Sie haben irgendeine Umfrage gehabt, in der rot und blau zu erkennen war. Und das Ganze wird dann so als Level abgelegt. Aber intern wird es kodiert in Integer. Und das Problem, das Faktor hat, ist, wenn Sie Dinge aus verschiedenen Quellen dann irgendwann mal matchen, dann kann es passieren, Sie haben in einer anderen Session das ja, reingeladen, dann war die Codierung aber eine andere und Sie möchten die beiden Dinge verbinden. Das gibt in der Praxis ab und zu mal Probleme, wo es sich dann lohnt, das Ganze als Charakter erstmal zu behandeln und am Ende in den Faktor zu überführen. Weil die ganzen statistischen Modelle setzen natürlich auch Faktoren auf. Am Ende müssen Sie dann Faktoren reingeben. Also das nur als Anmerkung, wenn Sie damit arbeiten. Der Datentyp Faktor ist ein bisschen speziell. Sie sehen oben das Erzeugen von einem Faktor, wie ich schon sagte, rot und blau. Die gehen als Charakter rein und ich sage zweimal rot, dreimal blau und unten ist Wasser erzeugt. Und ein wichtiges Hilfsmittel, wenn Sie arbeiten, ist erfahrungsgemäß dieses SDR, das heißt Structure. Das dient Ihnen dazu, sich anzugucken, welche Struktur das Objekt hat. Äußerst hilfreich. Wenn Sie da ein Objekt haben und Sie wissen nicht mehr genau, oh, was war das jetzt? Habe ich hier ein lineares Modell oder sowas gemacht? Structure aufrufen und Sie sehen auch alle Attribute oder das. Sie haben vergessen, wie ein Attribut hieß. Also ich verwende das sehr oft. Gehört fast zu jeder Sitzung dazu. Bei mir. Ich kann natürlich abfragen, was für Datentypen habe ich vorliegen. Das sehen wir hier. Ich kann Datentypen konvertieren in andere. Also den Charakter zum Beispiel in numerischen Typ oder andersrum. Ich habe diverse Funktionen, um auf Vektoren zu arbeiten. Vektoren lege ich an mit C. Sie sehen hier oben drei Vektoren, die ich angelegt habe. Numerisch, Character und logisch. Und unten dann Funktionen drauf, wie die Länge. Ich kann die Namen vergeben, das wäre so ein Attribut. Weil wenn ich den Ausdruck mache, möchte ich dann natürlich, dass da auch drüber steht, was das war. Für einen Wert, ob das zum Beispiel die Blutgruppe war oder was anderes. Das Anlegen funktioniert genauso, dass ich hier hinten beim Repeat sagen kann, wie viel habe ich jeweils vorliegen. Ich kann Sequenzen erzeugen und falls ich einfache Sequenzen, also mit nur einem Schritt erzeuge, dann reicht auch dieser Doppelpunkt aus. Und hier sehen Sie nochmal das Beispiel mit Structure. Und da sieht man dann, wie die Namen gespeichert werden. Hier ist das, was eigentlich im Vektor drinsteht, die entsprechenden numerischen Typen. Und oben die Benennung als Attribut dazu. Zugreifen kann ich auf den Vektor in verschiedenen Formen. Also die Indizierung kann ich verschieden machen. Ich kann mit einem eigenen Vektor indizieren. Ich kann mit einem logischen Vektor indizieren. True nehme ich mit. Die entsprechenden Komponenten false nicht. Und ich kann mir das zunutze machen und kann solche Bedingungen definieren. Wenn ich hier alle Werte haben möchte, die kleiner als 20 sind, dann kann ich das so machen. Intern macht er daraus ja dann so einen Vektor, vergleicht den einzelnen und kann dann zugreifen. Und hier sehen wir das Ergebnis. Achso, nee, das ist jetzt das andere. Ich kann abfragen, ob diese Vektoren vorkommen oder ob diese Werte hier in diesem Vektor vorkommen. Und das Ergebnis sehen wir dann hier. Also vorne steht meine Query, hinten steht, worin sie vorkommen und unten dann die Auswertung dazu. Ich kann natürlich auch dann abfragen, ob es ein Vektor ist oder nicht. Matrizen habe ich vorhin schon genannt. Matrizen sind wichtig. Anlegen kann ich sie so, ich kann sie zeilenweise oder spaltenweise sortieren lassen. Hier mache ich es gerade spaltenweise bei Row False und unten sehen Sie dann die erzeugte Matrix. Kann abfragen, wie die einzelnen Dimensionen sind, also Zeilen, Spalten, Dimensionen. Kann mir einzelne Zeilen rausholen, einzelne Spalten rausholen oder die Diagonale anzeigen lassen. Und die Diagonale, das war ja keine quadratische Matrix, ist deshalb 1, 5, 9. Auch ganze Indexmatrizen sind möglich, ist natürlich das gleiche wie bei Vektoren. Und die üblichen Verdächtigen, ich kann lösen, kann Eigenwerte bestimmen oder eine Singulärwertzerlegung machen auf dem Ganzen. Und Matrixmultiplikation ist dann das Unter. Arrays, jenseits von zweidimensionalen Matrizen, also mehrdimensional, kann ich auch arbeiten. Dafür sind die Arrays da. Und das ist dann die Darstellung. Dritte Dimension ist hier aufgerollt, beziehungsweise entfaltet. Listen, wichtige Datenstruktur und dann Grundlage auch für die ganzen anderen Objekte und für den OOP-Mechanismus am Ende. In Listen kann ich alles reinstopfen. Ich kann indizieren. Das ist am Anfang auch so ein bisschen verwirrend für den Neuling, diese Vielfalt an Indizierung. kann mit einfachen Klammern und mit doppelten Klammern. Bei doppelten Klammern wird der Name nicht mit rausgenommen. Bei einfachen Klammern kommt der Name mit raus, den dieses Listenelement hat, den ich eventuell vergeben habe. Also Sie sehen es hier unten nochmal. Ich habe eine Liste, Name wäre A, hier wäre der Name B. Ich hole das Element raus, einmal mit Namen und einmal ohne Namen. Also das braucht ein bisschen, bis man dann weiß, was wann. Dann die Data Frames. Das ist so ein generelles Arbeitspferd für die ganzen Daten, die vorhanden sind. Im Hintergrund steht wieder eine Liste. Einsortierte Listen in den Listen. Aber ich kann halt viel mehr machen mit Data Frames. Kann mir auch die Zeilennamen, kann auf die Spalten zugreifen. Kann hier auch wieder so einen logischen Indexzugriff machen. Ich frage ab, was ist in der Spalte und kriege dann das entsprechende Ergebnis zurück. Hier sehen wir das nochmal. Der Workspace, das ist so der Arbeitsbereich, in dem ich mich einfach bewege. Wenn ich ein Data Frame attache zum Workspace, dann kann ich auch einfach auf die Spalten zugreifen, indem ich sie einfach nur benenne. Dann muss ich den Data Frame nicht mehr angeben. So ein bisschen eine Art Scoping. Natürlich muss ich Daten einlesen können und auch wieder schreiben können. Das Readtable, Writetable, eine ganze Menge Funktionen. Viel mehr Parametern. Weil Sie kriegen Daten aus unterschiedlichen Quellen, eventuell von unterschiedlichen Stationen mit unterschiedlicher Kultur. Das heißt, mal ist ein Komma drin als Dezimalpunkt, mal ist ein Punkt drin. Ja, das sind so die Tiefen der ganzen Datenauswertung immer. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen, dass man ein ganzes Image ablegen kann. Das ist von einer Session sozusagen der ganze Memory Dump, der darunter geschrieben wird, binär. Und dann wieder eingelesen. Sie können aber auch einzelne Objekte spezifisch speichern und dann wieder laden. Und Sie können das Ganze auch in ASCII tun, wenn Sie wollen oder müssen. Es gibt Zugriffsmöglichkeiten über das DBI-Package und seine Unterpackages, die davon abhängen, für Postgres, für alles Mögliche. Postgres kann schon lange, im Datenbankserver. Das funktioniert, also Sie können da Stored Procedures in R schreiben und im SQL-Server, wie gesagt, jetzt auch. Ja, so würde eine Query aussehen, so wie Sie es auch von anderen Programmiersprachen her kennen. Die Sprache selbst hat die üblichen Konstrukte über Block, Fallunterscheidungen, verschiedene Schleifen, Next und Break. Und Sie können Funktionen definieren. Wichtig ist diese Familie an Apply-Funktionen. Das ist so ein bisschen das Funktionale, weil die gehen schneller. Da können Sie einfach die Funktion dann schon reinstopfen und die wird über Ihre Liste oder über Ihren Matrizen dann ausgeführt. Ich habe geschrieben Familie, weil es davon mehrere Varianten gibt für Listen. Ein Simple Apply, das schaut dann einfach nach, habe ich Liste, habe ich einen Vektor und entsprechend ist das Ergebnis. Ja, das versucht dann so ein bisschen Ihnen die Arbeit abzunehmen, ob Sie da eine Liste nehmen müssten oder einen Vektor Apply. Und das Ganze kann man auf Matrizen machen und auch parametrieren. Will ich über Zeilen gehen, will ich über Spalten gehen oder habe ich sogar ein Array, wo ich dann über eine Kombination von zwei Dimensionen gehe. Das. Ja, kommen wir zu den S3-Klassen. Ich sage vielleicht noch mal was, wie es überhaupt zu dem Buchstaben R kam. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Es gab ein kommerzielles Produkt, das hieß S von Statistik, wo eine Firma hingegangen ist und schon mal so eine Programmiersprache implementiert hat, so eine DSL für Statistik. Und als dieses studentische Projekt anfing, wollte man was Ähnliches machen und was hat man genommen? Den Buchstaben, der daneben ist, also R. Und dieses S3-Klassenkonzept hat man von S übernommen. Und das ist relativ einfach. Also es sind eigentlich nur Listen, was Sie vorhin schon gesehen haben, und über verschiedene Namen wird der Dispatch dann gemacht. Da hängt halt ein Klassennamen dran und anhand dessen kann ich entscheiden, welche generische Funktion ich nehme. Zum Beispiel Print, Summary und Plot sind Funktionen, die kann ich auf verschiedenen Objekten aufrufen. Ich mache zum Beispiel ein Fit mit einem linearen Modell oder mit einem allgemeinen, mit einem Generalized Linear Model. Und dann hängt hinten dran entweder so ein LM oder ein GLM. Und entsprechend wird die Funktion, die speziell für dieses Modell geschrieben würde, dann ausgesucht und ausgeführt. Und so ist der Dispatch für die einzelnen Klassen. Also sehr simpel. Hier sind noch so ein paar Anmerkungen dazu, wie man dann OOP in dem Falle macht. Das Ganze ist relativ einfach, war eben für Bioinformatiker, die da reinkamen mit einem informatischen Hintergrund und sehr starken OOP, so ein bisschen unbefriedigend. Auch die Core-Members haben dann gedacht, wir entwickeln so ein bisschen mehr in Richtung richtige OOP. Und so kam es zu diesem S4-Klassenmodell, das ich eher so ein bisschen als Prototypen basiert bezeichnen würde von seinem OOP-Modell her. Aber es hat sich vor allem im Bioconductor durchgesetzt, klar, weil da saßen die ausgebildeten Informatiker, während so in dem Stamm, der eben aus der Mathematik oder Statistik kommt, ist nach wie vor das S3-Modell das, was man tut. Und ja, für die einfachen Sachen und in dem Scope, in den Packages reicht das auch aus. Also ich habe früher selbst S4 programmiert, aber mittlerweile nehme ich meistens dann auch nur S3. Hilfsmittel, die wichtig sind, wenn Sie damit hantieren, ist der Debugger als erstes. Sie rufen die Debug-Funktion auf und übergeben die Funktion, die Sie debuggen möchten, und dann steppt er die langsam durch in Ihrer Konsole und können sich anschauen. Und an Debug, um das wieder abzuschalten. Also gerade wenn die Debug-Funktion die Funktion irgendwo unten aufgerufen wird, relativ oft, dann möchten Sie die Debug-Funktion ja irgendwann wieder abschalten. Sie können den Garbage Collector auch selbst aufrufen, geht auch, oder Profiling machen. Die große Stärke nannte ich vorhin schon, das Package-System. Er bringt einige Packages schon mit, dass Sie prinzipiell damit arbeiten können und die einfachsten Dinge schon machen können, wobei die einfachsten Dinge für die meisten wahrscheinlich auch ausreichen. Nachinstallieren ist relativ einfach. Install Packages können Sie von der Kommandozeile aus eingeben. Wenn Sie es auf Windows installiert haben, dann kommen Sie sowieso in so eine einfache IDE, würde ich es mal nennen, von Anfang an. Da können Sie übers Menü dann auswählen. Sie wählen irgendeinen Spiegel aus, also ein CRAN Mirror, und von dort haben Sie dann die Auswahl an Paketen. Und die Dependencies, die Abhängigkeiten, holt er auch mit. Manchmal gibt es Probleme, falls Sie auf einem Linux-System irgendwo sind und Fortran nicht haben sollten, weil manche dieser Routinen braucht noch Fortran im Inneren. Als Beispiel hatte ich mir ausgesucht, mal so ein einfaches lineares Modell. Wir haben Daten Y und X und wollen einfach ja, so eine polynomiale Regression machen. Dann sehe das so aus. Der Absolutwert ist bei R immer dabei. Das sind Sicherheitsaspekte, den muss man explizit wegnehmen. Den Y-Achsenabschnitt. Weil das Problem ist, wenn Sie das einfach losschießen und dann den immer dabei haben, dann haben Sie ja schon einen, oder den nicht dabei haben, haben Sie schon einen Punkt im Ursprung festgelegt. Und dann ist die Regressionsgerade eigentlich ziemlich schon vorher festgelegt. Deshalb hat sich er entschieden, immer den Y-Achsenabschnitt auch mit abzuschätzen. Und nur wenn Sie wissen, was Sie tun. Dann können Sie den wegnehmen. Sie haben diverse Funktionen darauf. Sie können sich eine Summary anschauen, das kommt gleich. Und einen Plot machen für den Fit. Hier kommen 4 diagnostische Plots. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber die beschreiben nochmal näher. Oder von denen können Sie einschätzen, ob Ihr Modell ungefähr zu den Daten passt oder nicht. Und natürlich können Sie anhand Ihres Modells auch schätzen. Sprich für irgendeinen X-Wert dann, was kommt raus. Ich habe hier mal was zusammengebastelt. Habe einfach so eine Parabel genommen und dann jeweils ein bisschen Zufall drauf addiert. Das ist hier zum einen zufällig gewählt, welche X-Werte ich habe. Und dann hier in Y-Richtung nochmal drauf. Ist hier so schön zu erkennen, dass man das eigentlich fast so abschätzen kann. Das wäre, was rauskommt. Na gut, viel gewinnt man nicht dadurch. Es wird etwas kleiner. Hier auf der Seite kann man es vielleicht noch sehen. Es hat mir leider das ein bisschen zerlegt. Man sieht hier die P-Values, also wie signifikant sind die Ergebnisse. Wie man sieht, vor dem Quadrat, das ist hochsignifikant, fast null. Also sowas wird man im gerade biomedizinischen Bereich nie sehen. Vielleicht im technischen. Und hier kommt man gerade unter die 5%-Marke. Oder sogar gut. Ja, 2,8, das ist gut. Hier unten ist dann die Codierung, was die einzelnen Sterne bedeuten. Ups. Grafiken. Wenn man mit der Grafik rumbastelt, man legt Devices an und schreibt dann auf die entsprechende Grafik raus. Man hat verschiedene Rasterformate, Vektorformate oder auch ein OpenGL-Device. Das ist ganz nett, um dreidimensionale Sachen zu zeigen. Das ist auch interaktiv dann. Macht sich aber gerade für ein Paper oder sowas schlecht. Da muss man sich dann was überlegen. Die Devices muss man öffnen und vor allem dann auch schließen. Das ist mir selbst passiert, ist vielen Studenten passiert. Die meinten, ah, geht nicht, was ist da los? Ich krieg keine Grafik raus. Kam keine Grafik an, weil sie das Device am Ende nicht geschlossen hatten. Sie hatten zwar die Plot-Funktion aufgerufen, aber das stand halt irgendwo im Cache und nicht im Device draußen. Render Engines. Ich hatte vorhin schon, es gab vor der Grid Engine noch eine traditionelle Grafik, war auch brauchbar, aber einfach. Paul Morel hat die Grid Engine geschrieben und auf der fußten dann die weiteren Pakete, also Lattice und ggplot2. Das wird recht breit eingesetzt. RGL ist eine Sonderform als eben 3D-Variante. Schade, dass man das nicht, auch nicht so sieht. Gehen wir auf die Seite. Das ist so ein Plot. Der Datensatz sind jung, die ab einem bestimmten Alter gemessen wurden, regelmäßig die Höhe bestimmt, wie hoch sind sie geworden. Und Sie sehen die Boxplots für die Verteilung zu den jeweiligen Zeitpunkten. Und wenn man sich jetzt fragen würde, ich weiß zwar, wenn ich nur die Boxplots habe, wie die Verteilung zu dem Zeitpunkt ist, aber wie haben die sich denn entwickelt? Dann kann ich hier noch Linien draufgeben, um das einzelne Individuum zu verfolgen. Das ist so ein bisschen diese Philosophie von ggplot2, dass man die beiden, dass man die Grafik zusammen stackt oder zusammen bastelt aus verschiedenen Ebenen. Und so kann ich hier noch andere Dinge ergänzen, die möglichst sinnvoll sind. Das Ganze geht zurück auf The Grammar of Graphics. Da hat Leland Wilkinson so ein Werk verfasst und hat mal versucht zu kategorisieren oder so ein System zu finden für Visualisierung von Daten. Und hat da diese Sprache entwickelt. Und aufbauend auf dem haben sich einige Pakete entwickelt, unter anderem das. Das ist so die letzte Inkarnation und ist sehr sinnvoll. Also wenn ich was darstelle, dann meistens damit. Außer ich will was Nettes machen, und den Medizinern zum Beispiel was Schönes zeigen, beziehungsweise fragen sie auch manchmal danach, zum Beispiel so eine Klassifikation zu machen mit einer Support-Vektormaschine. Und es waren netterweise gerade 3 Dimensionen, sodass man das schön machen kann. Und da war die Frage, kannst du das nicht irgendwie 3-dimensional darstellen? Habe ich auch gemacht. Sie waren auch begeistert, da so rumgehen zu können. Nur eben, als es dann ans Paper ging, war die Frage, wie kriegt man das ins Paper? Weil dann muss man irgendwie schöne Sichten finden. Also das ist dann am Ende nicht so einfach. Da bräuchte man wirklich was Dynamisches. Und ähnlich ging es hier mit dem Beispiel. Ich habe 2 Ansichten mal versucht. Netter ist, wenn man rumgehen kann. Mal schauen, vielleicht kommen wir noch dazu. Was Sie hier sehen, sind Datenpunkte unten im 2-dimensionalen, gewonnen durch diese Gauss-Verteilung, diese 2-dimensionale, die man hier sieht. Und das Rote da drin ist auch so ein Kernel Density Estimator. Einer, der aus dieser Datenverteilung versucht, die Verteilung abzuschätzen, die darunter liegt. Und man sieht, wie er daneben liegt. Ne? Also im Idealfall wäre das jetzt deckungsgleich zu dem Gauss, aber kann natürlich nicht sein. Ja, was ist meine Zusammenfassung und mein Resümee für die ganze Geschichte? Ich persönlich, Sie werden es wahrscheinlich schon so erwartet haben, mein Resümee, finde, dass es sich lohnt, damit zu beschäftigen, auch zu investieren in die Lernkurve. Mir persönlich geht es so, dass wenn ich Daten bekomme, dann auch eher eben R aufmache und kein Excel und Co. und das damit mache, konnte aber bisher nicht jeden davon überzeugen. Und ist auch sowas, Data Science ist ja aus dem Boden geschossen, da hat man auch vermieden. Man hätte das Statistik nennen können, aber man hat absichtlich so einen netten, bisschen schöneren Begriff gefunden. Also man denkt, dass er schöner ist. Und für den Data Scientist ist R auf alle Fälle ein Muss, aber natürlich auch Python. Das sind so die 2 Sprachen, die man können sollte. Und deshalb Python nicht aus den Augen verlieren, insbesondere die Deep Learning-Geschichten sind schon recht spannend. Schließen möchte ich noch mit einer Impression von Tübingen, oder wo ich herkomme. Und falls jemand mal einen Abstecher nach Tübingen machen möchte, da gibt es auch einen Linux-Tag am 24. Juni diesen Jahres. Vielleicht kann man das so legen, kann man mal da vorbeikommen auf dem Sand. Ist eigentlich auch ein nettes Städtchen. Studentenstadt. Ja, und wenn wir jetzt noch Zeit haben, würde ich noch ein bisschen demonstrieren. Zum einen würde ich Ihnen das R-Studio erstmal zeigen. Und da kann ich auch, ja. Ein bisschen größer ist ein Teil geworden, oder? Okay, dann macht er das schneller. Ja. Also zum einen habe ich hier gerade noch den Vortrag von eben drin. Das würde ich Ihnen auch gerne mal demonstrieren. Weil ich Ich hatte ja das schon erwähnt, dass man Reports damit schreiben kann. Das ist ja sowieso die Arbeit, die man dann sozusagen im Auftrag von Biologen oder Medizinern macht. Man macht seine Auswertung, schreibt Code, schickt dann ein Dokument zurück, das sie sich angucken können und dann schauen können, ob das so ein bisschen zu ihrem Modell passt, das sie aus Domänensicht davon haben. Und man kann das machen. Von Anfang an gab es dieses SWIF. Das benutzt im Hintergrund dann LaTeX, um daraus PDF-Dokumente zu machen. Das habe ich früher auch immer genommen. Die LaTeXer mögen mir das verzeihen. Ich bin irgendwann gewechselt und bin auf Markdown und HTML gegangen. Und mache das jetzt so. Und unter anderem diesen Vortrag. Also meine R-Vorträge habe ich vorher alle in LaTeX Beamer gemacht, aber mich selbst so ein bisschen satt gesehen an meinen eigenen Vorträgen und habe gedacht, ich lerne auch noch dabei. Also das ist mein erster Versuch mit einem HTML5-Vortrag. Aber ich finde so die klare Linie finde ich gar nicht so schlecht. Also Bezug oder Rückbezug auf das simplere Erscheinungsbild. Und ganz ähnlich, wie ich jetzt den Vortrag gemacht habe, würden diese Dokumente aussehen, die Sie dann eben für Ihren Auftraggeber produzieren. Das heißt, Sie haben hier Markdown dazwischen und wir haben hier dann ein zugegebenermaßen jetzt nicht sehr sichtbares Preview-Fenster dafür. Für eben die Folie, auf der ich gerade bin. Also das nur als Anmerkung, wie die Arbeit mit Dokumenten ist. Wer hat Git-Erfahrung? Benutzt Git? Hat auch einige. Also das ist auch so ein Vorteil, den ich sehen würde. Sie haben sofort Git hier drin mit einer History, wo ist sie hin? Nee. Also normalerweise sehe ich hier die History, ist mir jetzt verschwunden. Naja, ich gehe mal auf das. Also Sie können hier mit Git kommunizieren. Ich würde das auch jedem ans Herz legen, der sowas macht, so eine Source-Code-Verwaltung zu nehmen. Ob Sie jetzt Git machen, was ich auch empfehlen würde, weil es sowieso schon drin ist. Aber ich mache nur noch mit. Also bei Programmierprojekten sowieso, egal wie klein die sind, ich mache das auch bei Skripten, aber auch hier. Weil das Hauptproblem für mich ist immer, ich schicke das zurück. Gut, in der Anfangszeit ist die Antwort von Ärzten und Biologen noch relativ schnell, aber dann kommt so die Phase, die schreiben irgendein Paper. Dann schreiben die ihr Paper, schicken das ein, das geht in Peer Review. Und dann kommen die Reviewer zurück und stellen natürlich, weil am schönsten kann man immer zur Statistik Fragen stellen, weil im Labor sitzen sie ja nicht, da können sie nicht rumkritisieren, aber Statistik kann man überall diskutieren. Und dann kriege ich so ein halbes Jahr später, ein Dreivierteljahr später Fragen dazu. Was ist dort? Was hast du da gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Und kannst du das dem Reviewer erklären? Und dann brauche ich meistens einiges an Zeit, um wieder reinzukommen in das ganze Projekt. Was habe ich da gedacht? Und da helfen mir die Commits, weil ich lege das ab, ich versuche das einigermaßen gut zu beschreiben und das spart Zeit. Deshalb lohnt sich, das zu machen. Wir wechseln nochmal das Projekt. Na. Gehen in die Demo. Gut, das war das, was ich vorhin ausprobiert habe. Ich hatte vorhin erzählt von dieser Vorlesung und der Umfrage, die ich da gemacht habe. Also das ist der Code, um am Ende meine Auswertung zu machen. Beziehungsweise die lag dann schon vor in dem File, sondern nur noch die den Plot am Ende. Den machen wir mal. Und da gehen wir mal rein. Sieht man das? Das ist ein sogenannter Likert-Plot. Und ich wollte halt gern so eine Aufteilung haben, hier die verschiedenen Themen, die zur Auswahl standen, und dann links und rechts in der Mitte neutral, die Leute, die gesagt haben, oh, würde ich mir anhören, bin ich jetzt nicht besonders scharf drauf, aber ich renne auch nicht raus. Und die anderen, die sagten, nee, danke, da weiß ich schon genug. Und die, die es interessiert haben, auf der anderen Seite. Hab dann gesucht, hab ein Package gefunden, haha, heißt das. Und mit dem habe ich dann diesen Plot erzeugt. Worüber ich mich sehr gefreut hatte, das hatte ich nämlich nicht drauf geschrieben. Die unteren Punkte waren von den Studenten, die hatten dann Platz unter dem Fragebogen noch was dazu zu schreiben. Und dass dann das aufgetaucht ist. War mir natürlich ein inneres Fest. Hat zwar nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, jedenfalls momentan noch nicht Software Engineering, aber habe dann tatsächlich einen Vorlesungstermin der ganzen Geschichte gewidmet. Also das sind immer so Blockvorlesungen, deshalb war das mehr als eine normale Vorlesung. Ja, und hier sehen Sie dann, wie Daten eingelesen werden. Angabe des Pfeilnamens, Separator. Header ist, wenn ich noch eine Überschrift drin habe für die einzelnen Spalten. Ich habe dann, damit es schöner aussieht, entsprechend Namen noch vergeben. Ja. Und die Daten am Ende. Das dazu. Das hier ist so eine gebastelte Sitzung, die ich mir zusammengebastelt habe mit verschiedenen Dingen. Na. Was ich machen will, ist zwei Samples anlegen. Ich werde Histogramme zeigen dafür mit unterschiedlicher Auflösung. Das sehen Sie dann gleich. Nochmal als Boxplot gezeigt und werde einen parametrischen Test machen, also einen T-Test, ob die beiden Verteilungen gleich sind oder ob die beiden Samples der gleichen Verteilung entstammen. Mache dann einen verteilungsfreien Test, wäre absolut nicht nötig, da ich ja die Gauss-Verteilung nutze, um die Samples überhaupt zu erzeugen, aber kurz, wenn ich das nicht weiß. Und dann zeige ich nochmal eine einfache Regression, ähnlich wie wir es vorhin gesehen haben. Und das Ganze habe ich in den Debugger genommen, damit ich da durchsteppen kann. Sonst füllt er mir das ein Stück aus. Gut. Achso, und in RStudio können Sie relativ einfach hier einzelne Zeilen runterschicken zu R. Hier Chunks und hier können Sie den ganzen Source Code reinnehmen. Ich bin jetzt hier im Debugger gelandet, einfach auf der, muss natürlich in die Konsole, dann geht er hier durch, gut, gehen wir mal weiter, ich mache es gleich groß, das einfache Histogramm. Sieht nicht besonders schön aus, deshalb versuche ich es mal mit mehr, mit einer feineren Unterteilung. Auch noch nicht so das, aber das ist netter. Und das ist mit so einem Kernel Density Estimator gemacht. Und machen Sie schöne kontinuierliche Histogramme draus. Gut, Boxplot kommt hier. Aber ja, das sind die beiden Verteilungen, die ich erzeugt habe. Haben wir den Test jetzt schon gemacht? Nein, noch nicht. Jetzt haben wir den parametrischen Test gemacht. Und achso, Sie kriegen auch noch Unterstützung. Ich hatte mir das rausgenommen jetzt, indem Sie so ein Autocomplete haben. Ja? Summary müsste mir nochmal das anzeigen. Ja. Also Sie sehen das Ergebnis des Testes. Ja, P-Value ist relativ klein. Gut, machen wir noch die Regression. Das ist die Punktewolke, die ich erzeuge. Das sind die diagnostischen Plots, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf denen Sie dann schauen können, ob das Modell passt. Also das sieht jetzt ziemlich gut aus, ist auch klar, wurde so erzeugt. Keine Einwände. Und jetzt will ich noch den Plot machen. Das ist die Regressionsgerade, die ich bestimmt habe, ihr jeweiliges Konfidenzintervall, also in dem Bereich müsste sie liegen. Und das andere ist das sogenannte Prädiktionsintervall. Das heißt, wenn ich einen neuen Messpunkt habe, wo wird der wohl liegen in dem Bereich? Und das ist wesentlich weiter als das Konfidenzintervall. Wird häufig durcheinander gebracht, was ist Konfidenzintervall, was ist Prädiktionsintervall. Ja. Und dann wollte ich hier noch Bibliotheken lade ich einfach mit Library. Dann wollte ich ja das noch zeigen. Demos können wir uns mal anschauen, welche Demos gibt's. Und dann sieht man schon, es gibt in den Paketen schon eine ganze Reihe von Demos. In Base, Graphics, das sind solche, die schon dabei sind. Dieses HH-Paket, das habe ich vorhin genannt, das habe ich benutzt, um den Likert-Plot zu erzeugen. Ich sehe gerade, man kann es wohl nicht gut sehen. Der hat aber nur das vergrößert. Ah ne, doch, ist auch größer geworden, oder? Ja. Ja, man sieht hier eine ganze Reihe. Und RGL sollte auch darunter sein. Ich sehe es gerade nicht, aber ich probiere mal, ob ich es starten kann. Ja, das ist jetzt so angelegt, dass man hier auch durchsteppen kann. Und wenn Sie das auf Linux zum Beispiel machen, geht dann gleich das entsprechende Fenster auf. Hier wird es praktisch nebenläufig gemacht. Und Sie haben dann hier an diese Demos. Was haben wir denn? Das hat man. Naja, ich wollte eigentlich zu dem Ja, das können wir nochmal angucken. Als wäre so ein dreidimensionales Histogramm. Auch ganz nett, aber eigentlich wollte ich Landschaften sind auch nett. Kann man auch dreidimensional machen. Und kann dann irgendwelche Ozonwerte, was auch immer, da drauf plotten. Das, jetzt gehe ich auch fast durch alle durch. Das ist so eine Regressionsebene. Sie sehen Daten oben, unten. In einem zweidimensionalen, dann hat man gleich so eine Vorstellung davon. Die Farben sind jetzt nicht sehr geschickt gewählt, wie ich finde. Aber das war so ein bisschen ähnlich wie diese Klassifikation mit der Supportvektormaschine. Klassifikationsebene dazwischen. Und wo ist denn das, was ich eigentlich suche? Jetzt. Davon hatte ich Ihnen ja schon einen Ausschnitt gezeigt. Na, komm. Und das wollte ich Ihnen halt nochmal dynamisch zeigen. Aber das macht dann halt schon einen Unterschied. Sie kriegen durch die Dynamik einen schönen Eindruck. Sie sehen genau, wo die Daten liegen, die ursprüngliche Gauss-Verteilung zum Erzeugen und den Kernel-Density-Estimator in Rot und sehen auch, da sind die Lücken und da bricht dann natürlich dann ein, hier an der Stelle. Ich kann das nicht abbilden. Ja, und damit wäre ich dann auch am Ende und bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit.